Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Bitte nicht lange verabschieden, auf den Gleisen einsteigen, einsteigen. Der Zug fährt gleich los von Paris nach Bagdad. Erst im Orient-Express, dann mit der Bagdad-Bahn. Umsteigen in Konstantinopel.
Das war mal möglich vor rund 100 Jahren. Europa und der Nahe Osten waren mit der Bahn verbunden, oft besser als heute. Über die Gründe des Niedergangs sprechen wir noch in der heutigen Weltzeit, zu der Sie André Zanto begrüßt. Erstmal allerdings ein Positivbeispiel, wie langes Bahnfahren wieder zum Trend werden kann. In der Türkei ist das gerade geschehen mit dem Ostexpress. Der fährt seit 1936 von Ankara mehr als 1300 Kilometer Richtung armenische Grenze nach Kars. Und seit ein paar Jahren boomt diese Strecke. Tickets gibt es oft nur auf dem Schwarzmarkt, weil jüngere Türken die 24-stündige Reise zum Instagram-Phänomen gemacht haben. Sie teilen auf der Plattform tausende Fotos von ihren geschmückten Schlafwagen oder von den verschneiten Landschaften. Und so wird aus Romantik, Nostalgie und Internet plötzlich Kult. Christian Butgereit ist mitgefahren.
Ein Zug, soweit das Auge reicht. 407 Meter Ostexpress verteilt auf 15 rot-weiß-blaue Waggons stehen im Bahnhof Ankara auf Gleis 1 bereit zum Einsteigen. Auf den 1310 Kilometern bis nach Kars, kurz vor der armenischen Grenze, sind 5 planmäßige Stopps vorgesehen. Doch es werden einige unplanmäßige hinzukommen. Nach und nach beziehen die Fahrgäste ihre Schlafwagenabteile oder den Großraumwaggon. 24,5 Stunden dauert die Fahrt laut Fahrplan. Da lohnt es sich schon, wenn man es sich im Abteil gemütlich macht, meint Zeynep, die im Zug ihren 41. Geburtstag feiern will. Sie und ihre Begleiterin Hanife haben eine Lichterkette mit Klebestreifen am Fensterrahmen ihres Abteils befestigt. Davor eine I love you Tischdecke und auf den Betten Kissen in Herzform. Auf die Idee, diesen Zug zu nehmen, kamen sie durchs Internet, erzählt Hanife.
Seit 2 Jahren ist diese Zugfahrt auf Instagram sehr populär. Die geposteten Fotos haben uns motiviert, so eine Reise selbst auch zu machen.
Auch das Fenster des Zweibettabteils in Wagen Nummer 7 wird umrahmt von einer bunt blinkenden Lichterkette. Auf dem kleinen Tisch davor hat ein junges Paar liebevoll ein Buffet hergerichtet. 2 Gläser Rotwein stehen zum Anstoßen bereit. Den Wein haben die beiden mitgebracht. Alkohol wird im Zug nicht verkauft. Dagegen, ihn im eigenen Abteil zu trinken, hat Schaffner Haider Yavaşoğlu nichts einzuwenden. Er fährt seit 25 Jahren auf der Strecke und sagt, es habe sich viel geändert.
Früher musste man sogar noch nachweisen, dass man verheiratet ist, wenn Mann und Frau sich einen Schlafwagen teilen wollten. Heute ist das nicht mehr so. Jetzt kann jeder machen, was er will.
Viele sahen den Ostexpress schon auf dem Abstellgleis, denn wer die Strecke von Ankara nach Kars aus geschäftlichen oder privaten Gründen zurücklegen muss, kommt mit dem Flugzeug viel schneller voran. Aber dann kamen die sozialen Medien ins Spiel und mit ihnen ganz andere Fahrgäste. So wie der 30-jährige Azad. Er trägt Vollbart, Hipstermütze, aufwendigen Ohrschmuck und dunkelrot lackierte Fingernägel. Azad lebt in Antalya an der türkischen Südküste und er ist extra nach Ankara gereist, um in den Ostexpress zu steigen. Es gehe ihm nicht darum, nach Kars zu kommen, sondern um das Erlebnis der Zugfahrt.
Das hat etwas Nostalgisches, finde ich. Diese Zugfahrt war mein Traum und ich hatte ihn vor 4 Jahren schon verwirklicht. Heute soll der Traum meiner Freundin in Erfüllung gehen. Deswegen fahre ich die Strecke mit ihr nochmal.
Auch Azad und seine Freundin Seyhan aus Düzce in der Nähe Istanbuls haben eine Lichterkette um das Zugfenster geklebt. Strom gibt es aus der Steckdose am kleinen Waschbecken des Abteils. Vor wenigen Tagen hatte Seyhan noch nicht damit gerechnet, die kommende Nacht im Ostexpress zu verbringen. Denn seit der Duo Express, wie der Zug auf Türkisch heißt, bei Instagram boomt, ist es nahezu unmöglich, an Tickets zu kommen. Als sich die Gelegenheit bot, hat Seyhan sofort zugeschlagen.
Erst vor 10 Tagen habe ich Tickets ergattern können, zufällig. Eine Woche lang habe ich Tag und Nacht im Internet nach Tickets Ausschau gehalten. Aber es war nichts zu machen. Die Reiseunternehmen reservieren alle Tickets. Nur wenn sie am Ende keine Kunden finden, kommen sie in letzter Minute wieder auf den Markt. Dann muss man sofort zugreifen. Genau das habe ich getan.
118 Lira kostet die Fahrt im Zweier-Schlafwagen. Das sind rund 20 Euro für mehr als 1300 Kilometer. Die Schwarzmarktpreise liegen um ein Vielfaches höher. Doch was soll man tun, wenn man zu einem bestimmten Datum fahren möchte, fragt Hanife im Abteil nebenan.
Wir haben die Tickets auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber nur, weil meine Freundin ihren Geburtstag im Zug feiern wollte. Eigentlich bin ich strikt dagegen, so etwas zu tun. Die verdienen sich eine goldene Nase damit und solange wir mitmachen, wird das so bleiben. Das darf eigentlich nicht sein. Aber ich wollte meiner Freundin nicht die Freude verderben.
Schaffner Haider Yavaşoğlu braucht natürlich kein Ticket, wenn er mit dem Ostexpress fahren will. Aber seine Familie konnte er noch nicht mitnehmen.
Gerne würde ich sie mitnehmen. Meine Tochter ist ganz scharf drauf. Sie sucht seit 3 Monaten Tickets. Alles ausgebucht.
Fast eine Stunde lang rollt der Zug mit quietschenden Bremsen durch die Vororte Ankaras, bis die Dunkelheit gnädig ihren Mantel über baufällige Wohnhäuser und Industriebrachen deckt. Das Nachtleben im Zug kennt enge Grenzen. Normalerweise darf man keine anderen Waggons betreten als den eigenen, außer man will zum Speisewagen, sagt Schaffner Haider Yavaşoğlu, der auch schon mal ein Auge zudrückt.
Bevor dieser Zug zur Touristenattraktion wurde, konnte man die Fahrgäste an einer Hand abzählen. Der Trend ist gut. Jetzt verdienen die Eisenbahn und die Stadt Kars am Tourismus. Es entstehen neue Freundschaften, es wird getanzt und gesungen. Die Fahrgäste haben ihren Spaß und wir auch. Alle sind glücklich.
Für Metin Cesar kommt heute Nacht weder Party noch Schlaf in Frage. Er ist Maschinist, zu Deutsch Lokführer.
In Gedanken versinken? Nee, das ist nicht drin. Wir müssen auf die Gleise achten, müssen aufpassen. Sicherheit geht vor. Die Sicherheit der Fahrgäste hat absolute Priorität.
Der 47-Jährige liebt seinen Job und kennt die Strecke wie seine Westentasche. Gerade hat die 3300 PS starke Diesellok Verschnaufpause, denn es geht bergab. Metin Cesar muss dann nur bremsen. Das Tempo hält er meist zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde.
Auf manchen Strecken beschleunigen wir aber auch auf 90 bis 110 km/h. Das kommt ganz auf die Strecke und die Topografie an. Wir bewegen uns auf Gülobak zu, nicht wahr? Hier, schauen Sie auf den Plan. Da steht 65. Wie schnell fahren wir gerade? 65. Und wie gesagt, es kommt auf die Gegend an. Hier ist die Gefahr von Geröll auf den Schienen größer.
Wie schnell er fahren darf, steht auf einem Streckenplan, auf dem jeder Abschnitt verzeichnet ist. Schon allein, weil er ständig darauf schauen müsse, werde er nicht müde, sagt der Lokführer. Nachts und am Wochenende zu arbeiten, das sei nicht das Problem. Auch seine Familie habe sich daran gewöhnt.
Manchmal können wir an Feiertagen nicht zu Hause sein. Andere feiern mit Familie und du sitzt in der Lok und musst arbeiten. Das ist nicht immer einfach. Zwar wechseln wir uns ab, aber das Problem besteht trotzdem. Was soll man machen? Der Zug muss rollen.
Egal ob Alltag oder Feiertag, Fehler können sich Cesar und seine Kollegen nicht leisten.
Es hat schon Unfälle gegeben, das lässt sich kaum vermeiden. Ich habe mal ein Auto gerammt. Vor 3-4 Monaten hat sich ein Hirte plötzlich auf die Schienen geworfen. Selbstmord. Kommt vor. Da kann man auch kaum was machen. Das geht sehr schnell. Das belastet uns psychisch schon. Es tut weh. Man wünscht sich, es würde nicht passieren, aber es kommt vor.
Gerade kommt ein Funkspruch aus Erzincan, der nächsten Station. Dort wird Metin Cesar abgelöst und ein neuer Lokführer übernimmt den Ostexpress. Der Bahnhof sowie weite Teile der Strecke wurden in der Spätphase des Osmanischen Reichs von deutschen Ingenieuren gebaut, was man dem Erzincaner Bahnhof im wilhelminischen Stil auch heute noch ansieht. Während Maschinist Cesar aussteigt und sich über seinen morgendlichen Feierabend freut, sind hinten im Wagen Nummer 8 die Freundinnen Zeynep und Hanife putzmunter, auch wenn Zeynep nicht besonders viel geschlafen hat.
Weil es gerüttelt und geschüttelt hat. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin um eine Erfahrung reicher.
Am Morgen zeigt sich Anatolien leicht verschneit. Der Zug fährt durch beeindruckende Gebirgslandschaften, Canyons, zahlreiche Tunnel und schlängelt sich lange Zeit direkt am Ufer des Euphrat entlang. Auch Azad und Seyhan sind wach und schauen mit kleinen Augen aus dem Fenster. Seyhan sagt, sie habe kaum geschlafen.
Es war laut und hat gewackelt. Der Zug ist in der Nacht schneller gefahren, das habe ich bemerkt. Es hat so gewackelt, dass ich zwischendrin Angst hatte, dass der Zug entgleist.
Den Schlaf kann Seyhan noch nachholen. Die Fahrt bis zum Ziel in Kars wird noch den ganzen Tag dauern. Neben den planmäßigen Stopps an großen Bahnhöfen kommen auch mehrere Halts auf freier Strecke oder an kleinen Stationen hinzu. Mal um Fahrgäste außer der Reihe ein- oder aussteigen zu lassen, mal um auf einen entgegenkommenden Zug zu warten. Verpflegung gibt es zwischendurch im Speisewagen. Das Angebot kann die meisten Mitfahrer aber nicht überzeugen. Gut, dass der Zug bald in Erzurum ist. Die Stadt kündigt sich an, indem die Schaffner von Abteil zu Abteil laufen und Bestellungen aufnehmen. Für Char-Kebab, am horizontalen Drehspieß gegrilltes Lammfleisch, eingewickelt in Fladenbrot. Die Spezialität von Erzurum. So gestärkt lassen sich auch die 3,5 Stunden Verspätung bis Kars noch überstehen. Dort ist es am Abend bitterkalt. Auf dem Bahnsteig knirscht das Eis unter den Schuhsohlen. Auf dem Weg zum Hotel mutet Kars beim Blick aus dem Taxifenster wenig türkisch an. Kein Wunder, denn die alte Garnisonsstadt gehörte infolge der russisch-türkischen Kriege ab 1828 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zu Russland. Noch heute zeugen davon zahlreiche Gebäude im russischen Stil, meist zweistöckig mit Fassaden aus dunklen Steinquadern. Auch die Zitadelle, die Kars seit 1152 überragt, ist aus diesem dunklen Basalt gebaut. Sie verleiht der 76.000 Einwohnerstadt etwas Bedrückendes. Eine Autostunde von Kars entfernt liegt im Dreiländereck Türkei, Armenien, Georgien der Çıldırsee. Auf rund 2000 Metern Höhe gelegen, friert der größte Süßwassersee der Türkei jeden Winter zu. Neu ist der Boom, den der Çıldırsee erlebt. Das habe mit zwei Dingen zu tun, dem Ostexpress und den sozialen Medien, sagt Tekin Akçay.
Die Leute kommen erst nach Kars und dann hierher. Pro Tag bis zu 400 Touristen. Seit 16 Jahren bin ich in diesem Gewerbe, aber die ersten 11-12 Jahre habe ich damit so gut wie nichts verdient. Erst seit 3 bis 4 Jahren verdiene ich einigermaßen gut, dank dem Internet, dank Instagram, Facebook und natürlich auch dem Fernsehen. Richtig berühmt geworden bin ich.
Das Gesicht des 56-Jährigen ist vom eisigen Wind gegerbt und von der Sonne, die der Schnee reflektiert, tief gebräunt. Tekin ist Gründer der Schlittenkooperative Çıldırsee. 6 Holzschlitten und 12 Pferde stehen bereit, um Touristen über den zugefrorenen See zu kutschieren. Während die Schlitten recht einfach gehalten sind, wurden die Pferde mit allerlei bunten Bändern, Perlen und Glöckchen dekoriert. Für 20 Lira, also umgerechnet etwa 3,50 Euro, geht es im lockeren Trab aufs Eis. Wendepunkt ist eine türkische Flagge, die im Eis steckt und mit ihrem kräftigen Rot der weißen Winterlandschaft einen Farbklecks aufdrückt. 7 Monate lang liege das Gebiet hier unter einer Schneedecke, erzählt Kutscher Tekin.
Außerhalb der Saison verdienen wir nichts. 10 Monate pflegen und versorgen wir die Pferde. 2 Monate arbeiten wir im Tourismus, 10 Monate lang sind wir Bauern. Wir arbeiten vor allem in der Viehzucht. Das ist ein karges Land. Was also soll hier schon wachsen? Gar nichts. Ein wenig Gerste und Weizen.
Rund 12.000 Lira bringen die beiden Monate, in denen Touristen zum Schlittenfahren hierher kommen, also etwa 2.000 Euro. Ein willkommener und wichtiger Nebenverdienst in der bitterarmen Region im türkischen Nordosten. Tekins melancholisches Lied handelt von den jungen Leuten, die die Region verlassen haben, weil es an Jobs und einer Zukunftsperspektive fehlt. So richtig viel ändert auch der Tourismus daran bisher nicht, obwohl mit allen Mitteln versucht wird, die Besucher zu beeindrucken. So können die Touristen nach der Schlittenfahrt Eisfischern bei der Arbeit zusehen. Aus einem Loch im zugefrorenen See ziehen sie ein Netz mit Karpfen. Im Vertrauen, erzählt Tekin, die Fische seien oft über Tage dieselben. Dass sie längst tot seien, falle niemandem auf. Wohl auch deshalb lassen sich die meisten Besucher nach der Schlittenfahrt die Karpfen im einzigen Restaurant am Ufer schmecken. Azad und Sehan, die beiden jungen Leute aus dem Ostexpress, sind per Anhalter von Kars zum Çıldırsee gekommen.
Dieses Gefühl der unendlichen Weite, es fühlt sich nach Freiheit an. Das ist schon eine Erfahrung der ganz besonderen Art. Wir sind mit dem Pferdeschlitten gefahren und haben eine Runde gedreht. Das hat richtig Spaß gemacht, vor allem als die Pferde galoppierten. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke, ich werde wieder herkommen.
Also erst einmal habe ich nicht mit so einem Top-Wetter gerechnet. Wir haben echt Glück gehabt. Auch der Çildesee ist riesig und hat mir auch super gut gefallen. Alles in allem, es hat sich gelohnt. Auch ich möchte wiederkommen.
Doch als erstes werden auch sie ihre Fotos in sozialen Netzwerken posten und somit zum kleinen Touristenboom im türkischen Osten beitragen.
Christian Buttgereit ist mitgefahren von Ankara nach Kars mit dem Ostexpress und dann noch ein bisschen weiter. Ja, und solch lange Bahnreisen, die waren früher normal in der Region, vor rund 100 Jahren, weil auch die Strecken entsprechend ausgebaut waren zu Zeiten des Osmanischen Reichs und später. Ein Zustand, den sich viele in Zeiten der Klimaerwärmung wieder herbeiwünschen. Auch Malte Fuhrmann, Historiker vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin und, wie er mir gerade gesagt hat, passionierter Bahnfahrer, der regelmäßig auf der Strecke Berlin-Istanbul unterwegs ist. Hallo.
Guten Tag.
Sie haben sich ja auch intensiv mit der Bagdad-Bahn beschäftigt, also vom früheren Konstantinopel nach Bagdad, sind auch auf heutigen Teilstrecken quasi von damals noch mitgefahren. Wie war das?
Es war interessant, weil im Friedensabkommen von 1923 zwischen Großbritannien, Frankreich und der Türkei hatte man einfach beschlossen, dass die Bahnlinie selber die Grenze ist. Sprich, man schaut zum rechten Fenster raus, schaut nach Syrien, sieht syrische winkende Kinder in den Feldern. Linker Hand ist man auf türkischem Territorium, wo man auch ein- und aussteigt. Das war ein sehr einmaliges Erlebnis, was es aber seit 2012 nicht mehr gibt.
2011 sind Sie mitgefahren.
Genau.
Beteiligt waren vor allem Deutsche, Briten und Osmanen. Warum war die Bagdad-Bahn wichtig bis heute?
Die Bagdad-Bahn war Teil des Versuches einer Interkontinentalroute quer durch das Osmanische Reich zu bauen. Das war einerseits im Interesse des Osmanischen Staates, der ja um 1900 herum immer noch von der Adria bis an den Persischen Golf reichte. Man wollte das Land einerseits militärisch und polizeilich kontrollieren können. Man wollte aber auch die wirtschaftliche Entwicklung der abgelegenen inneren Provinzen vorantreiben. Gleichzeitig gab es ein Interesse, vor allem ausländischer Import-Export-Händler, an diese landwirtschaftlichen Produkte ranzukommen. Und andererseits, vor allem für Großbritannien, war es auch der Versuch, eine schnellere Verbindung an die Kronkolonie Indien aufzubauen, die halt nicht umständlich außen herum mit dem Schiff fuhr, sondern quer durch Westasien ging.
Was war das für eine Zeit, wenn wir uns das vorstellen, also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Nahosten, Südosteuropa, von der Bahn her wahrscheinlich ganz gut erschlossen, teilweise besser als heute. Hat das auch dazu beigetragen, dass eben die Menschen, die verschiedenen Länder und Kulturen sich enger miteinander verbunden gefühlt haben?
Teilweise sicherlich, insbesondere wenn man sich die Arbeiter entlang der Bahnlinien der Bahngesellschaften anguckt, die waren hochgradig international. Einerseits aus dem Osmanischen Reich haben dort Türken, Araber, Griechen, Armenier, Sepharden Seite an Seite gearbeitet. Gleichzeitig hat man aber auch, weil man Leute mit Vorbildung, mit Erfahrung in Eisenbahntechnik brauchte, sehr viele Leute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien mit in diese Gesellschaften eingebracht. Das war sicherlich ein Prozess, zwar auch von Konflikten, aber durchaus auch von Kooperation und Verbindung. Die Leute haben beispielsweise 1908 gemeinsam einen großen Streik bei der Anatolischen Eisenbahn vorangebracht. Aber sicherlich auch für die Passagiere dieser Bahn gab es die Möglichkeit, leichter als früher traditionell mit Kamel, Pferden oder Ähnlichem diese großen Strecken zu überwinden.
Die Osmanen ließen also viele Bahnstrecken in ihrem Reich erbauen. Von der bosnischen Grenze, das haben Sie gesagt, bis runter nach Basra im Südirak an den Persischen Golf. Später kamen dann Briten und Franzosen, haben dann die Nationalstaaten diese Tradition des länderübergreifenden Bahnverkehrs zerstört?
Langfristig ja. Man muss da ein bisschen differenzieren. Also erstmal Bahnlinien wurden ja auch zu neuralgischen Punkten der militärischen Infrastruktur. Deswegen haben sich die verschiedenen nationalen Bewegungen, die gegen das Osmanische Reich opponiert haben, auch recht bewusst diese Linien angegriffen. Beispielsweise die bulgarisch-makedonischen Separatisten bei den Bahnlinien nördlich von Thessaloniki. Andererseits dann im Ersten Weltkrieg die arabischen Stämme, die sich auf Seite Großbritanniens geschlagen haben. Das ist vielleicht der einen oder anderen bekannt. Lawrence von Arabien und dieser Kampf, der sich auch sehr stark auf die Hijaz-Bahn, die osmanische Staatsbahn Richtung Saudi-Arabien, konzentrierte. Saudi-Arabien ist sozusagen das erste Land, was komplett sich von dieser Infrastruktur abgeschnitten hat durch diese militanten Aktionen. Es gab allerdings auch in der Zwischenkriegszeit einige Bemühungen, diese Bahnlinien weiter zu betreiben und teilweise sogar auszubauen. Das kann man einerseits an der Türkischen Republik sehen. Die Türkische Republik hat das bis dahin fast gar nicht erschlossene östliche Staatsterritorium durch systematischen Aufbau von Eisenbahnen erschlossen. In dem syrischen Mandatsgebiet Frankreichs und im palästinensischen Mandatsgebiet Großbritanniens können wir eben auch sehen, dass die Ausbauten, die Verbindungen teilweise noch besser wurden. Letztendlich aber ist auch in dieser Region dann der Nationalstaat zum Problem für diese Infrastruktur geworden. Insbesondere haben im Zuge der Unabhängigkeit Kriege rund um Israel zahlreiche Anschläge stattgefunden auf Bahninfrastruktur, die dann Israel auch komplett abgehängt haben von dem Libanon, Syrien und so weiter. Und
das kann man auch selbst sehen. Auch ich hatte bei einer Israel-Reise eben alte Bahntrassen, die wahrscheinlich über 100 Jahre alt sind, da noch zu Gesicht bekommen, die eben da vermodern jetzt und nicht mehr genutzt werden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, haben Sie mir erzählt, hat auch der Marshallplan der US-Amerikaner das Auto in der Region begünstigt und die vorhandene Bahnstruktur im Prinzip benachteiligt.
Ja, vom Marshallplan haben auch profitiert die Türkei, Griechenland und Jugoslawien als ehemals osmanische Staaten. Und die Förderung war ganz explizit daran gebunden, die Straßen auszubauen. Es wurde auch damals kolportiert, dass bald durch ein ähnliches Modell, wie was Henry Ford für Deutschland probiert hat umzusetzen, bald jeder Türke seinen eigenen Pkw haben würde und dass deswegen Straßen die bessere Lösung wären. Man sieht das an der stark vernachlässigten Bahninfrastruktur, die erst in den letzten Jahren wieder in diesen Ländern teilweise gefördert und dem zeitgemäßen Standard angepasst wird.
Bedauern Sie das, dass die Bahnstrecken in der Region wahrscheinlich vor 100, 120 Jahren teilweise weiter waren als heute und eben heute vor allen Dingen das Auto und das Flugzeug in der Region genutzt wird?
Sicherlich, das ist einerseits natürlich, wie Sie schon in der Anmoderation erwähnt haben, ein ökologischer Verlust. Es ist auch ein Verlust an einer gewissen Kultur, kann man sagen. Es wird auch in der Region stark bedauert. Es gibt beispielsweise in der Türkei durchaus vehemente Stimmen, die eigentlich gerade diese teilweise ja auch sehr ästhetischen Eisenbahnen Bauten, diese Bahnhöfe wiederbeleben wollen, die jetzt ungenutzt sind, die entweder von den deutschen Baumfirmen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg aufgebaut wurden oder die während den frühen Jahren der Türkischen Republik gebaut worden sind. Da ist auch ein Bewusstsein eigentlich da, was aber wenig Gehör findet.
Sagt Historiker Malte Fuhrmann vom Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto. Vielen Dank fürs Zuhören. Und morgen schauen wir hier im Weltzeit-Podcast nach Israel. Wir bleiben quasi in der Region, schauen aber nicht aufs Bahnfahren, sondern auf die Parlamentswahl.